Also die endgültige Diagnose ist dann auf jeden Fall ein Schock gewesen im Moment. Ich habe mir dann trotzdem noch eine dritte Meinung eingeholt. Da gibt es ja auch viele Dinge, die ich nicht wusste. Wie dann festgestanden ist, dass ich operieren gehe, da hat es dann schon irgendwann einmal den Breakdown gegeben, wo ich in der Küche gestanden bin und einfach zum Playern angefangen habe. Also dann doch die Rekonvaleszenz ein bisschen länger gedauert, als ich das mir vorgestellt habe. Für mich war es einfach wichtig, das zu sagen, offen darüber zu reden. Das war schon so befreiend. Also ich habe mir irrsinnig viel, ja, habe mich dann angefangen, im Dorf politisch zu engagieren. Ich habe mich einfach bei allem hier, geschrien. Und ich habe lernen müssen, dass ich auch einmal 3 Wochen weg bin von allem, was man schlucken kann. Das wird einmal geschluckt. Also ich rede eh gern drüber, ich tue es auch, aber das ist ja nicht, ich definiere mich ja nicht über meine Erkrankung. Ich kenne genug Betroffene, die sich wahnsinnig schwer tun, überhaupt drüber zu reden. Aber wenn ich sage, ich kann aus dem, was ich erfahren habe, ich kann woanders einen Sinn stiften und einen Nutzen stiften.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Männer gehen erst zum Arzt, wenn ihnen etwas wehtut. So wie sie das Auto in die Werkstatt bringen, wenn's Macken macht. Das sagt mein Gast in dieser Folge. Martin. Er hatte Prostatakrebs. Draufgekommen ist er, und da haben wir schon die erste Ausnahme von der gerade aufgestellten Regel, durch eine Routineuntersuchung. Es sind also doch nicht alle Männer so, zum Glück. Seit diesem Erlebnis wird Martin nicht müde, andere Männer an Vorsorgeuntersuchungen zu erinnern. Und er hat für jene, die Krebs bekommen haben, eine regionale Selbsthilfegruppe eingerichtet. Dazu aber später mehr. Das Gespräch mit Martin habe ich 2024 geführt. Er erzählt vom Weltfrauentag. Kennende werden also gleich wissen, dass wir im März miteinander gesprochen haben. Du wirst einige über Piepser hören. Martin hat nämlich den Namen eines Medikaments erwähnt. Medien wie dieser Podcast unterliegen aber einem Werbeverbot für Arzneimittel an Laien, also an PatientInnen. Und wenn eine Erwähnung zwar keine absichtliche Werbung ist, rechtlich macht das keinen Unterschied. Das Präparat, von dem Martin spricht, ist mittlerweile vom Markt. Es gibt einen Ersatz in Gelform. Wende dich an deine Urologin, wenn du daran interessiert bist. Martin erzählt im Gespräch mehrmals von seinen Erfahrungen bei der onkologischen Rehabilitation. Dazu packe ich dir Links in die Shownotes. Wir sprechen außerdem über den Umgang mit Stress und Veränderungen und überlegen, wie ein offener Dialog über männliche Gesundheit funktioniert. Jetzt aber genug geteasert, starten wir rein. Martin, was mich interessieren würde, ist, wenn du jetzt dein Leben, die aktuelle Phase, mit 3 Worten beschreiben würdest. Welche 3 Worte sind das?
Mit 3 Worten beschreiben? Ich habe einen Stress. Ich fühle mich gesund. Und der Krebs ist weg.
So soll es auch bleiben, bitte.
Ja, also ich meine, es sind jetzt 1,5 Jahre und das ist... Nachdem er bis jetzt nicht gekommen ist, ich habe einfach die Einstellung, das Ding ist draußen, der Trottel ist draußen.
Ja. Magst du ganz kurz erzählen, was das für ein Krebs war?
Ich habe Prostatakarzinom diagnostiziert bekommen. Vor ziemlich genau 2 Jahren war es dann endgültig ausdiagnostiziert. Es war ein relativ geringer Gleason-Score und 3 Urologen haben zu einer radikalen Prostata-Entfernung mit Da Vinci geraten, was ich dann im Oktober 2021 machen habe lassen.
Wie war das für dich, wie du die Diagnose bekommen hast?
Die endgültige Diagnose ist dann auf jeden Fall ein Schock gewesen im Moment. Weißt du überhaupt nicht, was ist, obwohl du vorbereitet bist? Weil im Prinzip hat sich die Diagnosephase gezogen über... sagen wir ein gutes halbes Jahr. Also der erste Schritt war klassische urologische Untersuchung, die ich halt gemacht habe, weil meine Hausärztin gemeint hat, es wäre mal wieder fällig. PSA-Wert zu hoch. Urologe hat dann relativ schnell, also relativ gesagt, sagen wir mal, kalmiert und gesagt, jetzt warten wir mal 3 Monate, dann nehmen wir uns Antibiotika. Dann schauen wir uns den PSA-Wert wieder an. Das kann ja auch vielleicht, also es kann ja auch entzündliche Ursachen oder sonst was haben. War dann nach wie vor in einem ähnlichen Ausmaß, ist es nicht dramatisch gestiegen, aber es war wieder da. Also dann war der nächste Schritt Nochmal, der nächste Schritt war dann das MRT. Und beim MRT war bereits eine 50%ige Wahrscheinlichkeit. Das weiß ich noch, das war im Jänner 21, habe ich den MRT-Befund bekommen. Und da war schon 50-50 Chance oder 50-50 Risiko, dass das eine Tumorerkrankung ist. Und dann war die Stanzbiopsie. Und das war dann eindeutig, also war dann ganz klar, es waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele, aber es waren Stanzen definitiv, wo Krebszellen nachgewiesen wurden. Und wobei ich muss sagen, der Urologe hat sich für dieses Gespräch für einen Kassenarzt unverhältnismäßig viel Zeit genommen und war sehr einfühlsam. Also dem war schon bewusst, dass er da jetzt Hiobsbotschaft überbringt. Und ja, also im Moment, irgendwo habe ich schon damit gerechnet. Ich meine, wenn du eh schon 50% Wahrscheinlichkeit hast und dann kommt die Biopsie, dann fällst du nicht mehr aus alle Wolken. Rein rational, emotional ist natürlich schon im ersten Moment, was heißt das jetzt? Ja? Wobei gleich im ersten Gespräch hat er sehr klar gesagt, mit dem Gleason-Score, so wie das auf den Bildern aussieht, scheint sehr eingegrenzt zu sein und hat also quasi, ich weiß nicht, was er ausgeklärt hat damit, aber er hat gesagt, das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das Ding mit einer OP wegkommt. Sagt er, man weiß nie, wie es dann drinnen ausschaut und wie viel das Ding gesteuert hat. Aber aufgrund der Vorbefunde würde er meinen, dass es eine 99%ige Möglichkeit gibt, mit einer OP das Ding rauszukriegen. Und man hat die Alternativen gesagt. Also eigentlich hat er eine Alternative genannt, die in Betracht käme, wären Bestrahlungen gewesen. Und die dritte Alternative war also die klassische Active Surveillance, wo er gesagt hat, dafür sind sie zu jung. Also man kann auch mit 58 noch für irgendwas zu jung sein. Also ich sage, wenn es 20 Jahre älter sind, hätte er zu einer Überwachung tendiert, aber nicht in dem Alter. Ja. Das war der Befund vom Krankenhaus Wiener Neustadt, war schon die Empfehlung Da Vinci. Eventuell alternativ die Bestrahlung. Mein Urologe hat gesagt, ich habe mir dann trotzdem noch eine dritte Meinung eingeholt und der Arzt hat mir das bestätigt.
Das heißt, durch diese lange Vorbereitungsphase, eigentlich Abklärungsphase, warst du schon ein bisschen
gefasst, sensibilisiert. Sagen wir so. Mhm. Gefasst.
Wie war das, als er gesagt hat, nicht, es ist gut behandelbar durch diese OP?
Das hat es erleichtert, aber grundsätzlich hat er mir gerade gesagt, ich habe Krebs. Ja, also so richtig, so amtlich. Auch wenn du das vorher schon in Etappen vermutest oder sich dem näherst und dich damit beschäftigst, das könnte sein. Oder es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn es einmal über 50% ist, es könnte sein. Es ist dann schon wie ein Schlag ins Gesicht.
Wie hast du dich damals damit beschäftigt? Weil du gesagt hast, du hast dich schon vorbereitet drauf.
Naja, beschäftigt habe ich mich dann eigentlich erst mit dem, was ist die richtige Entscheidung. Es gab ja eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, ich habe Wirtschaft studiert, ich muss in meinem Beruf Entscheidungen treffen, wie sich das dann immer sehr pragmatisch. Jetzt musste ich eine Entscheidung treffen, was um meine Gesundheit geht.
Aber das ist ja grundsätzlich was anderes, oder? Berufliche Entscheidungen treffen und private Entscheidungen?
Ich gehe das trotzdem so systematisch an. Dann, okay. Weil ich meine, da gibt es ja auch viele Dinge, die ich nicht wusste. Also Recherche, Internet, die dritte Meinung einholen. Bei der dritten Meinung habe ich dann auch noch gesagt zu dem Urologen, sage ich, will von Ihnen drei Dinge wissen. Was ist die richtige, was ist aus Ihrer Sicht die Behandlungsmethode? Wenn wir operieren, wo lässt man operieren in Österreich? Und die dritte Frage ist, wann muss das sein auf der Zeitachse? Da hat mir im Prinzip die gleichen Antworten gegeben wie mein Urologe. Der hat gesagt, operieren. Da hat man die drei Krankenanstalten genannt, die den besten Ruf haben in dieser Sache und die meiste Erfahrung mit dem Da Vinci auf Prostatakrebsoperationen. Und er hat gesagt, das sind kein Notfall, aber sie sollten es nicht länger als ein Jahr vor sich herschieben.
Und wie lange hast du denn für die Entscheidung gebraucht?
Ich bin dann raus und habe meinen Neurologen angerufen und habe gesagt, ich brauche einen Termin, wir brauchen jetzt einen Termin für die OP. Also relativ innerhalb von wenigen Tagen, Stunden. Also das war für mich, ich hole mir diese Meinung ein und dann bilde ich mir die Meinung. Die Variante mit der Bestrahlung habe ich relativ schnell eigentlich sozusagen als wirklichen Plan B oder C im Hinterkopf gehabt, weil ich immer gedacht habe, dieses 40 Tage lang jeden Tag ins Krankenhaus zu fahren, zum Bestrahlen. Und allein, wenn es nur die Zeit ist, die du dorthin brauchst, die Bestrahlung als solche dauert ja nicht so lange, haben sie mal gesagt, aber allein 40 Tage jeden Tag dich mit dem Thema zu beschäftigen, war für mich keine. Und vor allem, wo die Risiken, die dahinter sind und die Aussage, die Krebszellen werden zwar abgetötet, aber sie bleiben im Körper, hat mich dazu geführt zu sagen, dann ist die Radikale, zu denen wir alle Urologen raten, auch die richtige, raus mit dem Trottel.
Du gehst ja recht offen und auch, wie wir jetzt hören, humorvoll mit dem Thema um. War das auch schon vor der Diagnose so, in dieser Abklärungszeit?
Nein, also dann, wie dann festgestanden ist, dass ich operieren gehe, da hat es dann schon irgendwann einmal den Breakdown gegeben, wo ich in der Kugel gestanden bin und einfach zum Blähen angefangen habe, weil Angst da ist. Ich kann die halt verdammt gut überspielen, auch mir selber gegenüber. Und ich habe so ein bisschen die Lebenseinstellung meiner Mutter geerbt. Uns kann nichts klagen. Meine Mutter ist ein 33er Baujahr, die hat als Teenager einen Krieg erlebt. Dann hat sie in relativ kurzem Abstand im 80er Jahr mein Vater ist 80 verstorben, 2 Jahre später sehr jung, mein älterer Bruder. Die hat sich von nichts unterkriegen lassen und selber hat sie in demselben Alter wie ich war, also es war irgendwo so in der zweiten Hälfte 50er, Darmkrebsoperation gehabt, wo es auch, weiß nicht, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ich meine, sie hat fröhlich ihren 90er gefeiert, letzten Dezember, und ich habe gesagt, ich gerade nach der Mutter, sagen alle gerade nach der Mutter, dann werde ich das auch so machen wie sie. Und das hat mir schon geholfen. Ja. Ich denke, ich habe das Genmaterial gehabt und einfach auch diese Einstellung, belastet es selber nicht so viel damit. Ja. Ja. Ich meine, ich habe ja noch wirklich das Glück gehabt, dass da sehr abgegrenzt war, der Histobefund dann in Ordnung war, dass mir körperlich schlechter gegangen ist nach der Operation, als ich erwartet hätte, weil ich mir gesagt habe, das ist so, na, außer damit, und dann geht's schon. Es hat dann doch die Rekonvaleszenz ein bisschen länger gedauert, als ich das mir vorgestellt habe. Aber im Großen und Ganzen, ich habe keine Nachbehandlungen gehabt, ich habe keine Bestrahlungen gebraucht, keine Chemo. Ich habe Glück im Unglück gehabt. Und ich glaube, das ist sicher, für, wie man grundsätzlich von der Psyche eingestellt ist. Also für mich hat es nie, egal worum es geht, das gibt es nicht, kein Vorwärtsschauen.
Du hast gesagt, du gerätst nach deiner Mutter. Hast du dann zu der Zeit auch mit ihr drüber gesprochen, über die Krebserkrankung?
Naja, ich habe das relativ spät gesagt. Ich habe das sehr spät gesagt. Ich habe das gesagt ein paar Wochen, bevor ich ins Spital gegangen bin. Mhm. Weil ich sie damit nicht belasten wollte.
Wie ist der damit gegangen, das nicht zu erzählen?
Ich habe es vor allem mit Freunden verarbeitet. Also ich habe meinen Kindern und meiner Mutter habe ich so spät wie möglich gesagt, weil ich beide nicht verunsichern wollte. Meine Mutter damals auch schon 88 und die Kinder sowieso, also Kinder sind eher erwachsen mittlerweile, aber die wollte ich damit nicht belasten, aber ich habe genug Menschen gehabt, mit denen ich drüber reden konnte. Mhm. Im Freundeskreis.
Und da war auch ein offenes Gespräch möglich?
Ja, soweit ich es gebraucht habe, habe ich nichts vermisst in der Zeit. Mhm. Gott sei Dank.
Super. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass die halt dann auch wirklich auf dich eingegangen sind, die nicht irgendwie mit so diesen klassischen Sätzen, ja, das wirst du schon schaffen und Kopf hoch, so diese Floskeln.
Ich glaube, ich habe das nicht gebraucht.
Ja.
Die waren mehr besorgt als ich, teilweise.
Mhm. Warum glaubst du, war das so?
Weil keiner davon selber das bisher miterlebt hat, so eine Diagnose zu kriegen. Also ich glaube, die haben eher selber darüber nachgedacht, wie würde ich mit der Situation umgehen. Ich meine, für mich war es wichtig, das anzubringen. Sie haben es nicht angehört, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie den Rettungsanker gebraucht habe. Für mich war es einfach wichtig, das zu sagen, offen darüber zu reden. Das war schon so befreiend. Mhm. Ich habe das auch, selbst in der Firma, meinem Chef, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe, praktisch 2 Wochen nach der Diagnose habe ich ihm das erzählt. Mhm. Also ich war einfach immer sehr einfühlsam, aber jetzt nicht irgendwie von irgendjemandem in einen Hypercare-Modus genommen worden. Das hätte ich auch nicht wollen.
Da gibt es ja auch oft Vorbehalte, das im Freundeskreis und vor allem dann auch in der Firma zu erzählen. Warum war das für dich kein Problem, unter Anführungszeichen?
Also ich glaube, unter besten Freunden sollte man sich solche Dinge erzählen können. Und wie gesagt, ich habe mit meinem damaligen Chef wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Und ich meine, ich musste dem ja auch sagen, dass ich eine Zeit lang ausfalle. Oder nicht wissen. Und auch so ein bisschen das Verständnis, ich meine, auch im beruflichen Kontext, du musst, also ich würde es von meinen Mitarbeitern auch erwarten, wenn sie durch so eine Krise gehen, dass sie mir das sagen. Weil wie soll ich denn sonst das Verhalten interpretieren? Ich kann ja nicht reinschauen in die Menschen. Und ich glaube, so viel Vertrauen muss in jeder Beziehung, sei es eine freundschaftliche oder eine berufliche Beziehung, muss da sein, dass ich mit der Information richtig umgehe. Einfach um den Gesamtkontext von dem Menschen zu verstehen und auch vielleicht manche Reaktionen zu verstehen. Oder warum ist der jetzt unkonzentriert oder diejenige unkonzentriert? Ich habe relativ zeitgleich eine Kollegin gehabt, die genau in der Phase ganz, die war nicht vorgewarnt, Brustkrebsdiagnose gehabt habe. Natürlich habe ich mit der austauscht. Ja. Bei der war das viel, viel kritischer als bei mir. Also die war echt eine Notfalloperation. Die ist nach der Mammographie, wo sie das festgestellt haben, praktisch direkt in OP geführt worden. Weil das von der letzten Mammographie, die 6 Monate her war, schon so knapp war. Natürlich tauscht die aus mit der, wie geht's dir? Und dann denkst du, wenn ich die Geschichte von ihr gehört habe, denke ich mir, schon wieder Masel gehabt. Ja? Ich kann mich auf die OP vorbereiten, geistig, ich kann mir aussuchen, was mit mir machen. Und solche Gespräche helfen, und das sind auch unter Kollegen und der vorgesetzten Mitarbeiter, sollten die stattfinden dürfen und müssen.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter mit den Lessons Learned und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support.
Du hast jetzt die Frage, wie geht's dir, angesprochen. War das für dich irgendwann mal ein Problem, wenn dir jemand diese Frage gestellt hat, dass du ehrlich darauf antwortest?
Nie. Nee.
Das heißt, bei dir war es nie...
Also selbst so Neugierfragen, die dann kommen von anderen Männern, na, was heißt denn das jetzt mit den Nachwirkungen? Also selbst solche Sachen sind gekommen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden bei manchen. Ja, das ist teilweise so, da war ich mir nie ganz sicher, wollen sie das für sich selber wissen, falls sie einmal in die Situation kommen, ist das blanke Neugier, was ist es? Ja?
Hast du das dann angesprochen?
Ich habe es versucht, durch Fragen herauszufinden und für mich eine Antwort zu finden, wie ich jetzt darauf antworte.
Ist da ein Beispiel noch irgendwie im Gedächtnis, ein Gespräch?
Nein, ich meine, wenn du von einem Arbeitskollegen relativ unverblümt angesprochen wirst, wie sich ein trockener Orgasmus anfühlt im beruflichen Kontext, da fand ich irgendwie, da habe ich schon das Gefühl gehabt, so, naja, das ist jetzt irgendwo schon ein bisschen eine Grenze überschritten. Ich meine, ich kenne die Leute relativ gut und weiß, wie ich mich in so einer Situation verhalte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für andere möglicherweise höchst unangenehm ist. Ich meine, ich war da relativ schnell drauf mit einer Antwort. Auch nicht viel anders, außer dass du nichts zum Abwischen brauchst. Und damit war das auch beendet. Also dann habe ich auch den neugierigen Frager relativ schnell erledigt gehabt. Nur die
war er dann ein bisschen perplex wahrscheinlich?
Nein, gar nicht. Er hat aber Gott sei Dank dann auch nicht weiterbordelt, weil sonst hätte ich dann schon irgendwann einmal was gesagt, du überschreitest jetzt dein Limit. Mhm. Ich meine, ich habe ihm die Frage beantwortet, ich habe es ihm richtig beantwortet und habe einmal geschaut, was passiert. Und er hat sich damit aber, ich glaube, er hat es verstanden, dass das unter Umständen an zu intim wird jetzt. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe nicht einmal einen Ingenieur gehabt, ihm genau diese Antwort zu geben. Mhm.
Du hast jetzt vorhin auch angesprochen, dass du mit deinen Freunden, Männer oder auch Frauen, recht offen darüber sprechen hast können und dass diese Frage, wie geht es dir, nie ein Problem war. Jetzt höre ich immer wieder mal aus Erzählungen, dass sich manche nicht Fragen trauen oder so ähnlich, wie du es auch beschrieben hast, dass du jemanden nicht überfordern willst. Wie bist du damals umgegangen mit deinem Umfeld, sodass das nie ein Problem war?
Ich glaube, alleine wie ich es ihnen erzählt habe, hat ihnen irgendwie schon einmal signalisiert, dass ich jetzt psychologisch nicht unbedingt große Unterstützung brauche.
Wie war das? Wie können wir uns das vorstellen?
Ich habe das relativ locker gesagt. Im Übrigen, ich gehe dann im Oktober operieren, muss hosten, Prostatakrebs. Dann habe ich einer halt die Geschichte erzählt. Naja, und wie schlimm und so. Und dann haben wir das Thema gewechselt. Weil ich habe jetzt eigentlich, ich wollte es anbringen, ich wollte, dass das mein engstes Umfeld weiß. Aber ich wollte jetzt auch nicht stundenlang darüber reden. Also ich wollte dann mit denen schon reden, wie war die letzte Reise, wo geht die nächste hin, wann treffen wir uns wieder. Also ich habe es noch vorhin gerichtet.
Also eigentlich die normalen Lebensthemen.
So schnell wie, ich habe jeden das Thema. Und heute ist es so, die fragen mich schon und alles in Ordnung, gesundheitlich, aber genau so schnell ist es auch abgehandelt. Und ich sage dann, der letzte PSA-Wert war für 6 Wochen, alles im grünen Bereich. Passt schon. Mhm.
Hat sich seit der Diagnose etwas verändert in deinem Leben, etwas Grundsätzliches, darüber hinaus über die Krankheit?
Ich bin da vielleicht noch ein bisschen direkter geworden. Also ich lasse mir gewisse Dinge relativieren, sich einfach, weil man sagt, das muss man erst einmal nachmachen, so mit der Situation umzugehen. Ich wünsche niemandem, dass er das erlebt, ja. Aber ich lasse mir weniger gefallen. Fange früher an, mich zu wehren. Ich bin eher einer, der sich zu viel in den Rucksack reinpacken lässt, bevor er Nein sagt. Also da bin ich wesentlich schneller geworden, einfach auch zu sagen, wo ist das Limit meiner Belastbarkeit? Nicht, weil es nicht der Pack, sondern weil ich mir einfach denke, na fix noch einmal, dass du dein ganzes Leben immer da hinten alles reinstopfen lässt in den Rucksack. Ich will das nicht mehr. Ich dosiere mir jetzt den Stress, außerhalb, also soweit es möglich ist.
Gibt es da dahinter noch einen Gedanken, warum du es nicht mehr willst?
Ja, den gibt's. Dieses ganz viel Tun war ein Teil auch meiner Stressbewältigung vor der OP. Also ich habe mir irrsinnig viel, habe mich dann angefangen, im Dorf politisch zu engagieren. Ich habe mich einfach bei allem hier geschrien. Nicht, weil man Fahrt war in der Freizeit, aber damit war ich beschäftigt, da habe ich ein Ziel gehabt. Ich will den Gemeinderat einnehmen, wenn ich das erste Mal antritt. Bin ich auch mittlerweile. Ich will in den Projekten mitarbeiten. Ich bin relativ neu im Dorf. Ich will mich da ganz bewusst in dieses Dorfleben einlassen. Und da habe ich mir viel zu viele Projekte aufgehäust. Selber. Und wie jetzt sozusagen dieses Rekonvaleszenzjahr 23, für mich rekapituliert habe, sondern jetzt steigst du aber vom Gas und habe einfach gewisse Dinge, die in der Firma oder auch in der Freizeit ein bisschen zurückgefahren, einfach jetzt nur von der Anzahl der Projekte, in denen ich sage, da übernehme ich den Lead und da übernehme ich den Lead und am Montag bringe ich jede Woche einen Kuchen mit in die Firma. Ich habe das auf monatlich umgestellt, habe mir gedacht, die sind eh nicht wirklich dankbar, so, ich meine, alle essen es, aber warum stehe ich jeden Sonntag in der Küche und Bock für die Firma an.
Du kochst ihn wirklich selbst?
Ja, na schon. Wow. Und habe ich gesagt, ich muss einfach auch mehr auf mich schauen. Mhm. Einmal im Monat ist auch okay. Und die anderen Tage wäre ich halt Radl fahren gehen, die Stunde oder eine halbe am Sonntag am Abend, wenn die Sonne untergeht im Sommer. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir einfach für mich selber von der Dosis, was tue ich mir an, und das kann ich ja steuern. Stress, den du mit dem Job hast, mit Kunden oder was von der Unternehmung kommt, das kannst du eh nicht immer ganz allein steuern. Aber auch da wäre ich mir ein bisschen mehr. Oder nehme es einfach ein bisschen gelassener.
Hör ich da raus, dass du jetzt mehr die Priorität lenkst auf Dinge, die dir gut tun und die nur für dich da sind?
Ja, in der Freizeit auf jeden Fall und in der Firma einfach auch die Balance ein bisschen kraut richten.
Wie meinst du das?
Dieses Auffressen lassen vom Job. Mhm. Ich bin in der Lebensmittelbranche, ich bin Verkaufsleiter bei einem Markenartikler.
Okay, da geht's ganz schön wild zu, teilweise wahrscheinlich.
Ja, und circa 35 Leute unter mir, also nicht als Direct Reports, aber praktisch die halbe Organisation in Österreich. Ja. Und bin praktisch für den gesamten Umsatz da verantwortlich.
Mhm. Auch ordentliche Last wahrscheinlich, die auf dir lastet.
Ich bin seit über 30 Jahren in der Branche, also ich meine, natürlich belastet es. Und es ist eher eine Verantwortung, aber die habe ich ja bewusst genommen.
Das heißt, du bist das auch schon gewohnt?
Ja, also wenn ich die Mörderbelastung jetzt empfinden würde, diese Verantwortung zu haben. Ja. Es belastet mich, wenn Mitarbeiter ein Problem haben, wenn irgendwas total schief geht. Aber das sind Kleinigkeiten, aber nicht die Grundsituation als solche.
Mhm. Hat die Krebsdiagnose dein berufliches Leben irgendwie verändert?
Nein.
Gar nicht. Das heißt, du bist wieder, machst genau das Gleiche wie davor. Keine finanziellen Einbußen.
Nein, das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Mhm. Und ich habe lernen müssen, dass ich auch einmal 3 Wochen weg bin und quasi eine Infrastruktur aufstehe und sehr genau auf der, wer macht was, während ich weg bin, damit ich auch die Zeit habe, dass ich 3 Wochen auf Reha bin und an der Krankenstand betreue, plus Krankenstand waren dann in Summe auch circa 3 Wochen. Ja, da war ich noch so blöd, dass ich eigentlich eh schon wieder so halber remote dabei war.
Das kenne ich gut.
Ja, wobei ich es wahrscheinlich wollte, ich würde jetzt nicht müssen, aber ich war dann froh, dass ich es ein bisschen andocken kann gleich wieder.
War das auch, um dir ein bisschen abzulenken von der Erkrankung?
Ja, sicher. Ich meine, ich lese zwar gerne, aber wir werden nicht den ganzen Tag lesen. Also dann so zwischendurch einmal ein paar E-Mails oder doch in einen Call rein. Das hat mich nicht wirklich gestört. Hm. Aber ich habe ja schon gesagt, Leute, ich bin im Krankenstand. Also einmal kurz was abstimmen, überhaupt kein Problem. Aber ich merke, ich brauche dann am Nachmittag meine 2 Stündchen Schönheitsschlaf. Weil 4 Stunden auf Vollnarkose sind 4 Stunden auf Vollnarkose mit 58 Jahren. Ich hätte nicht geglaubt, wie lange man daran umeinander tut.
Welche Nachwirkungen und Folgen von der OP spürst du heute noch?
Naja, das, was eine entfernte Prostata halt so ausmacht.
Mhm. Wie wirkt sich das aus für dich?
Also, ich meine, ich habe immer gesagt, ich habe Gott sei Dank überhaupt keine Probleme mit Kontinenz. Das war aber eigentlich eher ein Glück, weil da war ich schlecht vorbereitet drauf. Und ja, sage ich mal, die Potenzthematik ist natürlich eine, die da ist. Der letzte Urologe hat mir gesagt, es kann bis zu 3 Jahre dauern, also die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hat es da Veränderung gegeben seit der OP?
Nein, es tut sich halt zwischen nichts und sehr wenig. sagen wir so. Das Kontinenzproblem, das ist, also da finde ich, da sollte man auch die Urologen entsprechend auffordern, das im Prinzip rechtzeitig zu sagen, wann man damit beginnen sollte. Also ich habe das Riesenglück, das Glück, klingt deppert, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe und seit Jahren Gymnastik für den unteren Rücken, Bauch mache. Mhm. Weil im Prinzip, das ist nicht operiert, braucht man auch nicht operieren. Mhm. Aber ich habe das quasi konventionell mit einer Stärkung der Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur so in den Griff bekommen, dass du damit offensichtlich die Beckenbodenmuskulatur so viel mittrainierst, dass du jetzt nicht, wenn nichts anfängst, dass ich den Katheter rauskriegt. Ich habe genau 2 Nächte zur Vorsicht, weil ich nicht wusste, wie sie das in die ersten Nächte auf eine Einlage benutzt. Und nach 2 Nächten trocken in der Früh habe ich gesagt, ich brauche das Zeug nicht mehr. Es passt, es funktioniert.
War das ein großes Thema für dich vor der OP? Hast du da irgendwie Angst oder Sorge gehabt, dass das schlimmer wird?
Nein, ich habe meine Sorgen aufgeschrieben. Ich hatte 3, die 3 I. Er ist immer noch da. Ich bin inkontinent und impotent. Das sind die 3 E, die habe ich mir aufgeschrieben. Meine 3 E. Immer noch da war zumindest einmal der erste wesentliche Befund, der Histobefund, der gesagt hat, sie haben alles, also alle Ränder waren krebszellenfrei. Also praktisch mit der Katheterentfernung war das 2. I abgehakt und das 3. ist halt das, mit dem ich immer noch kiefe.
Mhm. Wie ist jetzt deine Vorgehensweise mit der Potenz? Machst du irgendwas, dass sie wiederkommt, oder wartest du einfach?
Also, dass sie wiederkommt, was ich dazu beitragen könnte, das ist alles im Plan. Also das ist auch von allem, was man schlucken kann. Das wird einmal geschluckt. Was wirklich verrückt ist, dass ein Großteil der Medikamente momentan massive Lieferprobleme haben. die da wirklich helfen. Also die da zumindest diesen mechanischen Effekt auslösen. Mhm. Nicht die, die dir vielleicht unterstützen, dass das irgendwann wiederkommt. Aber es sind einige der Medikamente seit 1,5 Jahren überhaupt nicht lieferbar. Mhm. Also das Präparat ist seit Ende, oder mal verschrieben, oder was im April, seit April letzten Jahres, und da war es schon monatelang nicht lieferbar. Mhm. Und der aktuelle Lieferstatus ist irgendwann in 25.
Okay.
Ich habe jetzt vor wenigen Tagen das erste Mal diese Spritzen ausprobiert.
Wie ist der damit gegangen?
Besser als erwartet.
Okay. Aber hast du selber gesetzt?
Ja. Okay. Er hat mir zwar sehr genau erklärt, wie sie anzuwenden sind und wo ich reinstechen darf und wo nicht. Mhm. Aber die Überwindung, dir das erste Mal ins Glied zu stechen, ist. Aber es, ich habe dann festgestellt, die Nadel ist so dünn, man merkt es fast nicht.
Ah, okay. Also so dünn wie von einer Impfung oder noch dünner?
Also ich würde es jetzt vergleichen mit den. Ich meine, das erste Mal, dass ich mir wirklich selber was spritzen habe müssen, war nach der OP, die Thromboseprophylaxe. Ich habe das Gefühl, die Nadel ist noch dünner. Also es ist wirklich ein minimaler Pieks. Und dann tut der Wirkstoff seine Wirkung. Aber das ist halt nicht nachhaltiges. Nicht? Das ist etwas, was da irgendwo so zwischen 1 Stunde und 4 Stunden wirkt. Und dann ist es wieder vorbei. Und diese Präparat und dann, ich meine, ich hab so viel recherchiert, dass ich sogar den Wirkstoff gibt es auch in einem Gel, der in Österreich nicht zugelassen ist. Mein Urologe schreibt mittlerweile mit, was ich im Internet recherchiere.
Okay. Also er lernt durch dich.
Das letzte Mal war er da, das habe ich noch nie gehört. Sagt er, darf ich mir den Zettel kopieren?
Wie recherchierst du im Internet?
In der Regel schaue ich, dass ich auf urologische Seiten komme. Also entweder direkt bei Urologen oder ich gebe einmal die Suchbegriffe ein. Und dann ist immer das Erste, ist das eine Quelle, die halbwegs seriös ausschaut.
Woran machst du das fest, ob es seriös wirkt oder nicht?
Ich schaue mir das Impressum an. Und ich schaue mir an, wie ist das geschrieben und wie viel von dem, was ich schon weiß, finde ich da auch wieder. Und da gibt es jetzt schon Schindluder-Seiten und es gibt welche, da eher wenige, wo es dann wirklich was. Also, ich meine, klarerweise, die Seite von der Krebshilfe ist eine Möglichkeit und bei der Reha hast du ja auch schon mal so ein Grundset an Hilfsmittelchen gefunden. Ja, also da war ich jetzt eigentlich, da habe ich eigentlich recherchiert, weil ich mir gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein, dass dieses die einzige Darreichungsform von diesem Wirkstoff ist, die du dir nicht indizieren musst. Mhm. Dann bin ich auf dieses Gel gestoßen. Das ist sogar über den deutschen Großhandel, hat es mehr Apotheken organisieren können.
Ach,
ja. Ist aber scheinbar zu niedrig dosiert, probiert, okay. Aber dann die Spritzen doch probiert.
Ja. Hast du auch irgendwie negative Erfahrungen dann gemacht bei der Internetrecherche?
Nein, eigentlich habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht, weil auf alles, was dubios ausschaut, bin ich gleich wieder weggegangen. Mhm. Und im Wesentlichen schaue ich schon, wenn da am Impressum steht, das ist ein Arzt oder ein Urologe oder die Urologische Gesellschaft in Deutschland, in Österreich oder sonst wo, oder die Krebshilfe Deutschland, oder steht dahinter, dann lese ich weiter. Aber und ansonsten würde ich auch nicht weiterlesen, dann gehe ich gleich wieder weg und dann machst du auch keine negativen Erfahrungen.
Und was sind so bei Kernpunkte, wo du sagst, das ist eine dubiose Website?
Also so richtig unseriöse Webseiten habe ich gar keine gefunden, außer dass du dann natürlich, wenn du in diesem Bereich googelst, ununterbrochen zugespammt wirst mit irgendwelchen Online-Apotheken, die dir irgendwelche Potenzmittel verkaufen wollen. Ich meine, das geht sowieso einmal in Spam-Ordner. Dann kann es auch sein, dass du von so einer Seite dorthin kommst, aber ich meine, man kann da sehr schnell wieder wegklicken. Es ist immer die Frage, wie reif bist du im Umgang mit dem ganzen Web? Und dadurch, dass ich das sehr viel mache und auch beruflich nutze, pausenlos Schulungen zur Cybersecurity kriege, bist einfach irgendwie auch schon entsprechend vorsichtig, auf welche Seiten du gehst und auf welche nicht.
Sprichst du jetzt eigentlich mittlerweile auch noch oft über deinen Krebs mit deinem Umfeld?
Nein, ich feiere immer meine Quartalspickeln. Also feiern. Cool. Ich schreit's an. Ja. Wie das Quartalspickel kriegt, das ist alles in Ordnung. Das teile ich einfach mit, ob es die Leute hören wollen oder nicht. Weil ich freue mich, sie merken, dass ich mich freue. Das ist alles. Brauchen sie mich auch nicht fragen, wie es mir geht. Also das adressiere ich einfach offen, aber sonst. Nein.
Ist es für dich dann leichter, wenn du darüber sprichst? Oder ist es einfach nur, weil du dich so freust?
Ich will einfach meine Freude teilen mit Menschen, die mir wichtig sind und mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Wirklich viel reden darüber tue ich eigentlich nur mit dem Urologen. Und ich habe so einen Stammtisch jetzt gegründet für Männer mit urologischen Krebserkrankungen. In dem Kontext geht es um das Thema. Und dann redest du darüber. Mhm.
Was hast du dort für Erfahrungen gemacht mit den Männern, die zum Stammtisch kommen?
Wir haben jetzt ein erstes Zusammentreffen gehabt, ein konstituierendes. Haben mich sehr gefreut, dass das auch von der Kronenzeitung in Burgenland unterstützt wurde und angekündigt. Wir waren zu viert, das ist ein Anfang. Ich habe jetzt 150 Folder gedruckt, die ich bei meinem Urologen aufgelegt habe, bei sämtlichen praktischen Ärzten in der Umgebung, weil wir es einfach auch sehr regional halten wollen, quasi im Raum Eisenstadt. Und ich glaube, zu viert dort sitzen, das ist einmal ein Anfang. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass zufälligerweise der mein Urologe am selben Tag mit seinen Kindern im gleichen Lokal essen war und so, er hat es sich nicht nehmen lassen, runterzukommen. Ich habe das Kellerstübel gebucht, dass wir dort Ruhe haben. Er ist runtergekommen und hat Hallo gesagt. Was ich einfach einmal sehr hoch anrechne, ich finde das nicht selbstverständlich. Weil auf der anderen Seite habe ich so eine Aufklärungsveranstaltung zum Thema Prostatakrebsvorsorge gemacht. Dort habe ich vier Mediziner gehabt. Das eine war unser alter Dorfarzt, der es mit mir organisiert hat. Der Arzt von der Krebshilfe, der die Krebshilfe Burgenland vertreten hat, der den Vortrag gehalten hat. Und der Einzige, der da nicht dazu gehört hat, war mein Urologe. Der ist gekommen, der war die ganze Veranstaltung dort. Und das habe ich extrem wertgeschätzt. Und war auch gleichzeitig aber auch enttäuscht, dass sonst, obwohl wir es wirklich gut angekündigt gehabt haben in der BVZ, in der Kronenzeitung, dass nicht irgendein anderer niedergelassener Arzt, sei es aus dem praktischen Bereich oder aus dem Urologen, mein Urologen gibt es dort nicht so viel, aber warum geht da der praktische Arzt nicht hin? War mir nicht verständlich, aber ist wie es ist. Ja, so viel zum Thema drüber reden. Also ich rede eh gern drüber, ich tue es auch, aber das ist ja nicht, ich definiere mich ja nicht über meine Erkrankung.
Ist, glaube ich, auch gut so.
Die ist halt ein Teil davon, von der Realität, mit der ich jetzt leben muss. Und sie behindert mich ja eigentlich nur einige wenige Minuten in der Woche.
Und halt bei der Nachsorge, bei den Untersuchungen, oder ist das für dich auch kein Thema?
Da hast du recht. Also ich meine, es ist halt immer so, da hast du die Blutuntersuchung und ein paar Tage später hast du dann die Befundbesprechung. Da tut sich schon was im Hinterkopf.
Wie gehst du damit um?
Ich sage mal, ich mache das wie meine Mutter. Ich bin noch 5 Jahre krebsfrei. Ich gehe grundsätzlich hin und erwarte, dass das alles in Ordnung ist. Dann liegen sie meistens schon bei der Rezeption auf den Befund. Dann sehe ich, dass ich da 2-0 stehe und denke mir, eh wieder alles okay. Plakette ist wieder abgeholt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit erwischt hat, wenn es einmal anders ausschaut. Ja? Oder wenn da einmal, das kann auch der Wert einmal, aus welchen Gründen auch immer, einmal nach oben gehen. Kennst du, habe einen Bekannten, mit dem das passiert ist, vor kurzem, mehr oder weniger, das war ein Ausreißer, PSA-Wert. Aber er hat mit mir gesprochen, wie es da dann geht. Ja, dann geht es da nicht schön. Wenn du denkst, das fängt von vorne an oder es kommt wieder was. Oder, ja.
Was geht da durch den Kopf oder was glaubst du, wie würdest du damit umgehen, wenn sowas passiert?
Ich würde damit umgehen. Ich würde einmal mit dem Arzt. Ja, ich würde jetzt einmal mich an dem Beispiel hochhalten. Das kann ja auch ein Ausreißer sein. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Das muss ja nicht immer gleich das Horror-Szenario malen. Das bin halt ich, aber irgendwo arbeitet es dann in dir. Und ich weiß, es kommt dann beim Spazierengehen mit dem Hund oder beim Radlfahren oder beim Autofahren auf der Südautobahn, wenn ich nach Wien reinfahre, das kommt dann irgendwann einmal so ein Flash, wo du anfängst, so schwarze Gedanken zu spinnen. Und ja, ich versuche die dann so schnell wie möglich aus dem Kopf zu kriegen.
Indem
und
denke
an was anderes. Okay. Oder sagst du mir selber, sei nicht so blöd. Ich meine, solange du das nicht weißt, brauchst du da keine Sorgen machen. Es kann sein, aber es muss nicht sein.
Schöner pragmatischer Zugang.
Weil es nutzt mir nichts. Ich denke mir, es nutzt mir nichts, wenn ich mich jetzt selber fertig mache. Es blockiert mich in allen anderen Dingen total. Aber es hilft in der Situation nicht. Ich muss jetzt einfach quasi diese Gedanken verdrängen, damit sie mein Leben nicht beeinflussen, negativ. Ja. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, dann muss ich mich eh damit befassen. Aber bis dahin tendiere ich nicht dazu, dass ich mich selber wahnsinnig mache. Mhm. Das verbiete ich mir einfach.
Jetzt gibt es ja diverse Untersuchungen, Beratungsstatistiken auch von der Krebshilfe, dass nur recht wenige Männer in die Beratung kommen, dass sie sich eher weniger mit Krebs beschäftigen. Wir wissen auch, dass Männer prinzipiell weniger zu Früherkennungsuntersuchungen gehen, obwohl sie häufiger als Frauen an Krebs erkranken. Und dieses Verdrängen von Horrorszenarien, das du jetzt gerade beschrieben hast, obwohl du eigentlich sehr offen umgehst mit Krebs, glaubst du, dass das auch ein Grund ist, warum sie Männer weniger mit der Gesundheit beschäftigen?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das Horrorszenario, die verbiete ich ja mir in meinem Kopf zuzulassen. Das Thema Vorsorge ist eins, das Hobby ganz oben auf der Agenda, und ich gehe den Leuten teilweise schon auf die Nerven. Das kann nicht ganz so schlimm, ich übertreibe ein bisschen, aber ich gehe ja teilweise schon auf die Nerven, weil ich ja immer sage, wie wichtig das ist. Sei es Darmkrebs, das ist so einfach, die Vorsorge für Darmkrebs, da braucht sie wirklich keiner fürchten. Und ich weiß noch, wie der Urologe auf der letzten Krebshilfe-Veranstaltung, die ich gemacht habe, dann zum Thema Prostatakrebsvorsorge die Geschichte erzählt hat, was im Burgenland passiert ist, wie die Gemeinden jedes Jahr an jeden gemeldeten Bürger und Bürgerinnen diese Darmkrebsstrafen austeilt haben. Von der höchsten auf die niedrigste, über glaube 20 Jahre war es die Aussage, von der höchsten auf die niedrigste Darmkrebssterblichkeit gekommen, weil die Diagnose gestiegen ist. So, das Gleiche gilt, ich finde, das ist ein extrem gutes Beispiel, und es ist nach wie vor, ich glaube, das Burgenland ist das einzige Bundesland, wo das gemacht wird, weil war das so einfach. Und die gleiche Geschichte zu jedem Mann, der mir dann sagt, naja, beim Urologen, und da traue ich mir nicht. Und ich spüre das dann, das sind diese ganz typischen Männerklischees, da fährt man einer mit dem Finger in den Hintern rein, das lassen wir nicht machen, habe ich gesagt, du, das merkst du nicht einmal, das ist so viel. Ich sage das dann also, sage ich, du bist blöd, wenn du das nicht machen lässt. Wenn das der Grund ist, bist du blöd. Sage ich, das dauert 4 Sekunden, der hat so viel Gleitmittel drauf, dass du das nicht einmal merkst, wenn er es gescheit macht. Mhm. Vorausgesetzt, und die meisten machen es gescheit. Und das sind 4 Sekunden von einer Untersuchung, die überhaupt nicht wehtut. Ja? Also, und die Wahrscheinlichkeit, dass du das zu einem Zeitpunkt erkennst, wo man was machen kann, ist halt einfach eklatant höher. Dann kommen sie immer mit dem Argument, ich habe ja nichts. Sag ich habe auch nichts gehabt. Null. Null Beschwerden. Sag ich, wenn du mal was hast, und ich sage es dann immer so drastisch, wenn du mal was hast, ist meistens eh zu spät, dass es so glimpflich ausgeht wie bei mir.
Gibt es irgendein Thema in Bezug auf deine Krebserkrankung, über das du noch nie gesprochen hast?
Ich überlege jetzt, nein, ich glaube nicht. Nein.
Das heißt, du hast dich auch mit dem Thema Sterben befasst?
Also es war für mich kein Thema. Das passiert nicht aufgrund dessen. Das passiert irgendwann einmal, aber da habe ich keine Verbindung hergestellt.
Aber nicht durch den Krebs?
Nein. Also mit dem Thema beschäftigt mich nicht mehr als früher.
Was bedeutet Männlichkeit für dich?
Was bedeutet Männlichkeit für mich? Ich meine, es gibt anatomische Differenzen zu Frauen, und ich glaube, das war's dann grundsätzlich. In der Gesellschaft werden halt gewisse männliche Verhaltensweisen verstärkt oder definiert oder was auch immer. Das ist aber aus meiner Sicht nicht per se Männlichkeit. Ja.
Welche?
Der Mann ist anatomisch anders gebaut als eine Frau, hat die gleichen mit geistigen Kapazitäten. Es gibt minimale Unterschiede in der Muskelfaser, aber das war's dann. Und in der Fortpflanzung gibt es halt unterschiedliche Rollen. Denn alles andere sind gesellschaftliche Muster, die wir über Jahrhunderte und Jahrzehnte versuchen aufrechtzuerhalten in manchen Bereichen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht auch leider Gottes genau das Thema blockiert, dass Frauen da wesentlich auch Vorsorge offener sind, als es Männer sind, weil das einfach nicht cool ist. Ich meine, es ist auch für Frauen nicht cool, dass sie zum Frauenarzt gehen, aber sie tun es trotzdem. Und ich weiß nicht, Männer sind da vielleicht auch ein bisschen bläder.
Hm. Hat sich deine Sicht auf die Männlichkeit über die Jahre irgendwie verändert? Oder war das immer gleich?
Nein, aber ich bin natürlich ein Feminist geworden. Ich glaube, ich war jetzt vor kurzem der Einzige in der Firma, der wirklich alles begrüßt. Jedes E-Mail am Freitag habe ich begonnen, wo Frauen am Verteiler waren, einen schönen Weltfrauentag zu wünschen.
Wie ist das angekommen?
Bei den Frauen eh gut, die Männer haben es akzeptiert. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gefunden von mir, aber das ist mir auch egal.
Du hast jetzt vorhin gesagt, dass Vorsorgeuntersuchungen anscheinend von der Männerschaft nicht als cool angesehen werden.
Der cool, sowieso, ja, cool ist das falsche Wort, aber das sind halt Dinge, das brauchst du nicht. Du gehst zum Arzt, wenn da was wehtut, so wie es das Auto in die Werkstatt stößt. Mhm. Das sind so diese Männerklischees, die halt leider immer noch drinnen sind in der Gesellschaft. Mhm. Und der Körper ist kein Auto.
Wie könnte man das rausbringen aus den Köpfen der Männer?
Naja, das ist sicher eine generationenüberspannende Frage, aber grundsätzlich ist dieses ewig Herumhacken auf dem Thema, wie wichtig ist Vorsorge, ist da ein Weg. Und ich meine, es gibt immer noch die Sturschädeln, aber es gibt genug, die es tun. Also mit vielen auch geredet, sage ich, warum warst du nicht auf meiner Veranstaltung im Herbst zum Thema Prostatakrebsvorsorge? Weil ich das angehe. Sage ich, okay, danke. Ist trotzdem auf einen Wein vorbeikommen können, weil wir haben 4 Winzer zum Weinverkosten gehabt, damit es eben nicht nur um einen Vortrag über Vorsorge geht. Aber es ist eine klare Ansage. Wenn einer das tut, dann sage ich mal, könnte er maximal unterstützen, dass auch andere, die es nicht tun, vielleicht auch dazu motiviert. Nur ich glaube, diesen Motivationsschub kriegst du dann, wenn du damit betroffen bist. Oder halt, wenn du im medizinischen Bereich arbeitest, wie die Krebshilfe tätig bist oder sonst irgendwas. Oder halt als Betroffener. Und das sind ja auch nicht alle Betroffenen. Ich kenne genug Betroffene, die sich wahnsinnig schwer tun, überhaupt drüber zu reden.
Ich würde gerne eine Frage zur Sexualität stellen, wenn das für dich okay ist. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast momentan bist stark von Impotenz betroffen. Mit der Spritze hat es besser funktioniert. Da hast du Erektion bekommen, nehme ich mal an.
Ja, so 3/4.
Okay. Hast du jetzt für dich irgendwie andere Wege herausgefunden, um Sexualität zu leben?
Das musst. Nein, ich meine, das ist sehr intim die Frage. Ich glaube, das kommt ja darauf an, wie du deine Sexualität vorher gelebt hast. Wenn du das klassisch-mechanischen Geschlechtsverkehr als das einzige in deinem Repertoire siehst, dann ist es ein bisschen problematisch. Es gibt andere Versionen sexueller Begegnung mit anderen Menschen und das fängt im Prinzip bei Kuscheln und Küssen an und geht, ich sage mal, es gibt Oralsex, es gibt Masturbation, es gibt sehr, sehr viele Spielarten und es gibt auch andere ergänzt es jetzt nur, weil es gibt grundsätzlich auch irgendwelche Fetische, mit denen man sich aufgeilen kann. Und ich glaube, wenn man ein sehr eingeschränktes Repertoire hat, tut man es schwer. Wenn man das Repertoire vorher schon ein bisschen breiter hat oder auch den Mut hat, vielleicht sein Repertoire zu erweitern, dann tun sich vielleicht neue Dinge auf, die auch mit einer halben oder gar keiner Erektion gehen.
Dankeschön für die sehr offene Antwort. Gibt's, wenn du jetzt so dein aktuelles Leben betrachtest, gibt's etwas, wovor du Angst hast?
Es ist ein bisschen Angst vor der nächsten PSA-Wertuntersuchung, ist immer da. Ich lasse mich nicht verrückt machen davon, aber die ist da.
Und das heißt, da versuchst du es dann abzulenken, zu sagen, es wird schon passen?
Ja, also ich meine, aber die ist da, das wäre eine Lüge zu sagen, die ist gar nicht da. Ja. Mhm. Aber ich habe jetzt keine Panik davor. Aber ich sage, ich wäre gefasst, wenn da irgendein Ausreißer wert ist, weiß ich nicht. Ich wäre dann nicht gefasst, aber es ist nicht mein Thema. Also ich gehe davon aus, dass ich alle 3 Monate jetzt diesen PSA-Wert testen lasse, dass der auf 0 ist und bleibt. Und mit jeder Welle wird ja die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es nochmal was kommt.
Das ist ja auch nur eine gewisse Zeit, wo alle 3 Monate kontrolliert werden muss.
Ja, denn der bin ich noch.
Ich glaube, die ersten 2 Jahre, oder? Und dann
2 Jahre Minimum, haben sie mir gesagt, und dann entscheidet es der Urologe.
Okay. Hast du seit der Diagnose oder seit der OP irgendwie für dich Best Practices gefunden, so Alltagshacks, die du vorher noch nicht praktiziert hast, die dir jetzt dein Leben irgendwie erleichtern?
Ja, dieses Zusammenräumen mit was lasse ich mir alles in den Rucksack hineinpacken. Also das ist schon abgrenzen. Etwas, ein Nein, vermehrt Nein sagen zu können, vermehrt mal zu sagen, ich brauche die Zeit für mich selber. Auch ganz so Focus-Time auf, wie spüre ich meinen Körper, wie gehe ich mit Fitness um, wie viel Zeit widme ich dem Thema. Also das hat schon was verändert.
Hast du für dich da Rituale entwickelt oder bestimmte Zeiten in der Woche, wo du das fix einplanst, oder merkst du das von selbst?
Ich habe die vorher schon gehabt wegen am Kreuz. Die Rituale. Ich gehe nur bewusster, glaube ich, noch bewusster rein. Mhm. Oder also diese Zeiten, wo ich sage, da habe ich gar kein Handy mit zum Beispiel. Da bin ich einfach nicht erreichbar. Ist so.
Beim Spazierengehen mit Hund?
Zum Beispiel, genau. Also ich habe es zwar mit, aber ich nehme es mit statt der Uhr. Nur weil ich weiß, damit ich weiß, wie spät es ist. Aber ich telefoniere nicht beim Gehen. Mhm.
Und schaltest du dabei auf nicht
stören? Ich gebe keine Gespräche an. Ja. Und sagt die Stunde oder eineinhalb Stunden maximal, die sind jetzt, die sind Doggy Time. Ja. Das sind nur mir 2. Und so solche Zeiten gönne ich mir einfach mehr. Oder vielleicht bewusster genießen noch. Ja.
Hm. Gibt es manchmal Momente, wo es so depressive Symptomatik hast, wo du irgendwie keine Lust, keine Laune auf nichts hast, wo du irgendwie müder bist als sonst. Gibt es sowas bei dir?
Also ich habe letztes Jahr schon so Phasen gehabt, wo ich einfach erschöpft war. Weil ich sage, das waren schon die Nachwirkungen, also diese Erholungsphase nach der Operation, wo ich selber schwer damit umgehen habe können, nämlich was ist das da gerade? Kenne ich mich nicht. Ich habe mir dann gedacht, so Moment, eigentlich, es tut da nichts weh, aber eigentlich wüsste ich nur irgendwo in einer Ecke sitzen und nichts tun. Und das bin ich so überhaupt nicht. Und das war lustig, das habe ich auch auf der Reha mit der Psychologin gesagt. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich pendel so her zwischen Antriebslosigkeit und Hyperaktivität. Und das geht irgendwie so wie ein Pendel zwischen den beiden Extremen hin und her. Das ist das Einzige, was ich nur irgendwie ausbalancieren muss, für mich selber. Ich habe auf der Reha nur die 2 Mindesteinheiten Psychologie braucht. Also die hat gesagt, ich habe das Gefühl, sie gehen gut damit um, sage ich ja. Und ich habe das Gefühl, da sind viele Menschen, die ihre Zeit mehr brauchen als ich. Sag ich, wenn sie mir das jetzt auch bestätigen, ich gehe gut damit um, dann lassen wir es dabei. Mhm. Und das ist das Einzige, wo ich die Balance finden muss, so wirklich bewusste Auszeit zu nehmen, was mir dann auch nicht stört, dass ich jetzt nicht hyperaktiv bin und dann halt wirklich da wieder in meinen hyperaktiv waren und da umeinander tun und da eine Veranstaltung organisieren und dann einen Stammtisch dazu machen. Das auch sehr bewusst zu machen, warum tue ich das? Das will ich machen, das will ich für mich machen, das will ich aber auch als Altruismus machen. Weil vielleicht kann ich was bewirken damit, ja. Bei der Aufklärung zur Krebsvorsorge geht es darum, wenn ich einen Fall verhindern kann, der irgendwo nicht mehr operabel ist und alles, was ich mich mit beschäftigt habe mit dem Thema, wie geht es dann nachher, eine Gesprächsplattform für Männer, die auch in der Lage sind, darüber zu reden, zu machen und wenn wir nur zu fünft dort sitzen. Aber ich habe allein schon in der ersten Sitzung gesehen, die sind rausgegangen, sie haben was mitgenommen. Ja, und das gibt mir aber dann auch eine Befriedigung, wenn ich sage, ich kann aus dem, was ich erfahren habe und was ich bereit bin, auch zu organisieren rund um Atom, ich kann woanders einen Sinn stiften und einen Nutzen stiften.
Verstehe das richtig? Durch dieses bewusste Auszeitnehmen hast du dann einen Umgang gefunden mit dem mit diesen Hoch- und
Tiefphasen?
Ja, jetzt
wollen wir darüber reden, weil das ist jetzt ein Jahr her, dass ich von der Reha war. Also ich würde es mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass ich das damals gesagt habe im Aufnahmegespräch, worum es mir geht auf der Reha, was eines meiner Ziele ist. Das Thema habe ich heute nicht mehr. Mhm. Also das habe ich aber offensichtlich über das Jahr wirklich verarbeitet und für mich einen Weg gefunden, diese Ruhephasen und diese Agilitätsphasen sinnvoll so zu dosieren, dass sie dann nicht zur Erschöpfung führen.
Voll gut.
Weiß ich nicht.
Also für mich fühlt es sich schon so
an. Ja, für mich fühlt es sich gut an und ja.
Kennst du irgendeinen Krebswitz?
Ein Krebswitz?
Ich find, das oder würdest du einen Krebswitz erzählen?
Also ich würde keinen erzählen, ich finde es eigentlich geschmacklos, aber ich glaube, ich würde drüber lachen können. Es fällt mir jetzt keiner ein und wahrscheinlich traut sich momentan auch keiner mehr an zu erzählen. Aber ja, meine Witze haben halt oft was Geschmackloses und über, sage ich einmal, sind dann besonders lustig, wenn sie irgendeine Linie überschreiten. Mhm. Und ja, aber das ist schon eine sehr deftige Linie und über das Thema macht man keine Witz. Also ich würde niemals einen erzählen. Wenn mir wer einen erzählt, würde ich mir was denken dabei. Und wahrscheinlich trotzdem lachen, wenn er gut ist.
Zum Thema Linien überschreiten, gibt es irgendwelche Begriffe oder Sager oder Sätze, die du gehört hast, die zu dir gesagt wurden, wo du sagst, das geht gar nicht für mich, die sind dir ungut aufgefallen?
Also das hat, nein, also diese klassischen Männersachen sind definitiv nicht gekommen.
So, der Indianer kennt keinen Schmerz. Oder welche meinst du?
Naja, also diese Anspielerei auf gestandener Mann und so weiter. Also das hat nie irgendwer in meiner Gegenwart gesagt oder weiß ich nicht, ob es ist doch Tom, keine Ahnung.
Wie hättest du darauf entgegnet, wenn das jemand gesagt hätte?
Ich glaube, ich war ziemlich sarkastisch geworden. Also ich hätte wahrscheinlich dann irgend sowas gesagt, wie wenn deine Erektion das Einzige ist, worüber du dich definierst, dann bist du eine arme Sau. So irgendwas in der Art. Aber da hätte es mich müssen wirklich treffen, was da immer gekommen war. Aber dann, ich würde so drauf reagieren.
Mhm. Wird wahrscheinlich die andere Person dann auch treffen?
Na schon, aber die würde vielleicht was denken dabei. Mhm. Wenn ich sowas sage, dann muss ich damit rechnen, dass ich was auslöse. Dann muss ich aber auch was einstecken können. Mhm. Aber ich habe das nie erlebt. Also das ist ein theoretisches Konstrukt.
Wenn du drei Wünsche frei hättest, die dir sofort erfüllt würden, welche wären das?
Drei Wünsche. Drei Wünsche war. Also das erste war so zumindest ein geteilter Gewinn bei den Euromillionen.
Spielst du?
Ab und dann. Ein geteilter Wien bei den Euromillionen, das darf ich mir schon wünschen. Ich darf mir schon wünschen, dass ich wieder einmal mit einer Erektion aufwache in der Früh. Der dritte Wunsch war jetzt schlage ich um. dass wir jetzt zur Vorsorge gingen. Weil sonst, mir fehlt im Leben nicht wirklich was, ja. Und das, sonst würde ich mir das wahrscheinlich auch nicht antun, unter Anführungszeichen, da mir in meiner Freizeit dazu so zu engagieren, sei es politisch im Dorf oder mit der Krebshilfe im Burgenland. Aber das war mein dritter Wunsch.
Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern.
Ja, auf dass wir mehr Männer für Vorsorgeuntersuchungen motivieren können. Und auch, dass mehr Männer so offen und selbstbewusst wie Martin über Krebs reden, wenn er sie ereilt. Übrigens ist in einer Meta-Analyse 2024 herausgefunden worden, dass eine zusätzlich zum Bluttest durchgeführte rektale Untersuchung die Effektivität der Prostatakrebs-Früherkennungsuntersuchung nicht verbessert. Oder anders gesagt, die Tastuntersuchung über den Anus hat keinen Vorteil gegenüber dem Bluttest. Demnach reiche also der Bluttest zur Bestimmung des PSA-Werts aus, um das Risiko für Prostatakrebs abzuschätzen. Das ist also noch ein Grund mehr, zur urologischen Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Einen Link zur Studie findest du in den Shownotes. Noch ein letzter Hinweis, weil Martin darauf Bezug genommen hat. Das Burgenland ist übrigens nicht das einzige österreichische Bundesland, das eine Darmkrebsvorsorgeaktion durchführt. Auch in Vorarlberg ist das so. Auch hierzu findest du einen Link in den Shownotes. Was sind deine Erfahrungen mit dem, was Martin alles erzählt hat? Oder war etwas dabei, von dem du sagst, das hilft mir weiter? Schreibe mir auf Social Media oder Spotify in die Kommentare oder an podcast@alexandergreiner.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib ihm eine 5-Sterne-Bewertung und teile ihn auf Social Media und auch per Direktnachricht. Das hilft, dass ihn mehr Männer und ihre Angehörigen finden. Danke fürs Zuhören. Bis bald.